Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Der Titel unseres heutigen Podcasts heißt »Zwischen Stress und psychischer Belastung durch Medien – Kinderseelen im digitalen Alltag«. Bevor wir aber mit unserer wunderbaren Gästin ins Eingemachte gehen, kurz 5 Minuten Theorie. Alle Jahre wieder. Seit 2019 führt das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, gefördert durch die DAK Gesundheit, eine Längsschnittstudie zum Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland durch. Diese Studie ist am meisten unter dem Begriff der DRK Mediensuchtstudie bekannt. Den Link zu dieser Studie findet ihr auch in den Shownotes. Ihr wisst ja, dass ich in vielen Podcast-Episoden auf die Studie der letzten Jahre referenziere und die wesentlichen Fragestellungen in der aktuellen Studie sind: Wie entwickeln sich Nutzungszeiten von digitalen Spielen, sozialen Medien und Online-Videos bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Wie entwickeln sich riskante und pathologische Nutzungsmuster in Bezug auf digitale Spiele, soziale Medien und Online-Videos bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Und welche jugendmedienschutzbezogenen Maßnahmen setzen Eltern ein? Also was machen wir Eltern, um unsere Kinder zu schützen? Und wie hat sich der Einsatz von medienbezogenen Schutzmaßnahmen bei Eltern im Vergleich zum Vorjahr verändert? Ganz ehrlich, jetzt im Voraus schon, die Ergebnisse sind nicht gut. Befragt wurden Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren. Was sind die aktuellen Ergebnisse bei dieser Studie, die herauskamen? Grundsätzlich wird bei den Schwierigkeitsgraden zwischen einer riskanten Nutzung in Bezug auf Sucht und pathologischer Nutzung unterschieden. Riskant bedeutet auffällig, aber noch steuerbar. Pathologisch heißt Kontrollverlust und echte Auswirkungen auf das Leben. Gehen wir kurz auf Online-Gaming ein. Die Befragungen heute ergeben, dass mehr als 700.000 Kinder eine sehr riskante oder pathologische Nutzung schon bei Online-Gaming aufweisen. Das ist eine Menge. Vor allen Dingen eine Menge, wenn wir von ca. 7,5 Millionen Kindern zwischen 10 und 17 Jahren in Deutschland ausgehen. Wie sieht es nun bei der Nutzung von sozialen Medien aus? Durchschnittlich verbringen Kinder und Jugendliche werktags 146 Minuten und am Wochenende 201 Minuten mit sozialen Medien. Hier liegt die riskante Nutzung bei 1,4 Millionen Kindern und Jugendlichen. Und zu beachten ist, dass die Medienzeit sich natürlich zu dem ganzen Thema digitale Spiele noch addiert. Was ein bisschen neuer erscheint, dass zu dem Konsum von Online-Games und Social Media auch Videostreaming hinzukommt. Hier ist der Anstieg sehr deutlich. Hier weisen 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche problematische Nutzungsmuster auf. So, das nur als kurzer Überblick, wo natürlich auch noch viele Fragen für ein besseres Verständnis gestellt werden können. Insgesamt ist die Lage sehr besorgniserregend aus meiner Sicht, da ja die Nutzungszeiten exorbitant hoch sind und die Suchtgefahr der Kinder und Jugendliche steigt. Das haben wir schon sehr, sehr oft besprochen. Diese problematischen Nutzungszahlen ergeben sich aus dem, was die Kinder und Jugendlichen konsumieren und wie das Gehirn auf Gaming und Social Media abfährt. Dann kommt auch noch hinzu, dass vieles, was die Kinder und Jugendlichen zu Gesicht bekommen, gar nicht für Kinderaugen ist, wie Pornografie, Gewalt, Folter, Prostitution und Fake News. Ein multidimensionales Problemfeld, und das wissen wir alle. Und wir tun nicht genug. Das zeigt die Studie nämlich auch, dass ein medienschutzbezogenes Handeln der Eltern an vielen Stellen fehlt oder zu spät zu Hause damit begonnen wird. Unser Ziel ist es nun, Eltern, Kinder und Jugendliche an die Hand zu nehmen, damit es ihnen gut geht. Eltern versuchen wir über die Risiken im Netz aufzuklären und zu begleiten, welche Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu Hause beachtet werden sollten. Deswegen sprechen wir heute in unserer Podcast-Episode über das Thema Psyche. Psyche bei Kindern und Jugendlichen im digitalen Kontext. Ein unfassbar spannendes Thema, das nahtlos an die letzten Podcast-Episoden über die Funktionsweise des Gehirns oder die Bedürfnisse der Kinder anknüpft. Viele Eltern fragen sich heute, macht das Smartphone mein Kind krank oder ist es eher ein Symptom für etwas anderes? Wir sehen Kinder, die sich zurückziehen, schlecht schlafen, gereizt sind und gleichzeitig immer mehr Zeit online verbringen. Und was steckt nun wirklich dahinter? Darüber spreche ich heute mit einer Expertin, die jeden Tag mit genau diesen Fällen arbeitet. Herzlich willkommen, liebe Anne Rausch. Schön, dass du heute bei uns im Studio bist.
Hallo zusammen.
Anne, du bist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Und stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was begeistert dich in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Ja, hallo nochmal. Ich bin Anne Rausch, 36 Jahre alt und wie du gerade schon gesagt hast, ambulante Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und jetzt schon seit fast 10 Jahren in diesem Bereich tätig, wenn man die Weiterbildung mitzählt. Und abgesehen davon auch Mutter von 2 Kindern, die sind gerade 4 und 7. Und an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistert mich besonders, dass die trotz aller Schwierigkeiten, die sie haben und trotz aller schlimmen Dinge, die die auch oft leider erleben mussten, immer noch so eine Lebensfreude ausstrahlen, noch super flexibel sind, wenn man das jetzt mit Erwachsenen vergleicht, viel Mut für Neues mitbringen, auch oft viel schneller dazu bereit sind, Sachen auszuprobieren, die man irgendwie gemeinsam erarbeitet hat und grundsätzlich so eine Positivität mitbringen und eigentlich von Grund auf niemals boshaft sind oder selbst verschuldet haben, was sie so erlebt haben.
Das ist eigentlich schon mal total schön zu hören, oder? Dass die Grundeinstellung der Kinder so ist.
Ne? Genau, ja.
Und du arbeitest ja täglich mit den Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir auf das Thema Medien schauen, was beobachtest du aktuell am häufigsten? Ist das ein sehr, sehr großes Problem?
Ja, also ich würde schon sagen, die Kinder und Jugendlichen, die zu mir kommen, die kommen eigentlich nicht wegen Medienkonsum zu mir. Also ich habe jetzt nirgendwo ausgewiesen, dass ich jetzt spezialisiert bin auf medienbezogene Fälle. Das heißt, die Kinder haben ganz, ich sage jetzt mal, normale psychische Erkrankungen durch die Bank weg, ADHS, Depressionen, Angststörungen, was auch immer sich da so in der Bandbreite bietet. Aber wenn man genauer hinschaut und genauer nachfragt, erleben die zusätzlich zu diesem Krankheitsbild auch alle einen immensen Stress und ich nenne es jetzt mal so Zeitklau durch Medien, die mindestens alles verschlimmert, was eh schon schwierig ist. Und manchmal fragt man sich schon auch, ob es das nicht grundsätzlich auch ausgelöst hat, die aktuell schwierige Lage, in der sich die Kinder und Jugendlichen befinden.
Das heißt also, die Kinder erleben mehr Stress oder hat sich die Art des Stresses verändert?
Ich würde vielleicht sagen, von beidem ein bisschen. Also es ist ja schon so, dass Schule zum Beispiel jetzt länger dauert, als das bei mir noch der Fall war. Jetzt sind wir ja wieder zu G9 hier in NRW zurückgegangen, aber unter G8 war das schon auch, dass die Kinder ein hohes Pensum hatten, was die immer zu erledigen hatten. Und aber die Art hat sich, finde ich, noch deutlicher verändert, als jetzt nur, dass es mehr geworden ist, weil durch die Medien viel weniger Zeit für irgendwas anderes bleibt und die Aufgaben, die die Kinder und Jugendlichen zu entwickeln, zu erledigen haben, aber die gleichen bleiben. Und aber wenn man 8 Stunden am Tag irgendwie mit Medien beschäftigt ist, wo soll dann noch das Referat reinpassen? Wo soll man dann noch für die Schule lernen? Und das wiederum führt dann häufig zu schlechteren Leistungen und auch dazu, dass die Kinder enttäuscht sind von sich selber, was dann wieder ein neuer Stressor ist und auch wieder negative Gefühle auslöst, die dann auch wieder durch die Flucht in soziale Medien verdeckt werden oder versucht wird, davon wegzukommen von diesen negativen Gefühlen und der Enttäuschung von sich selbst. Und das einfach so ein Teufelskreis ist mit immer mehr Stress, immer weniger Zeit für Dinge, die eigentlich notwendig sind.
Viele Eltern begegnen mir ja auch immer wieder, dass sie sagen, da mein Kind kann sich kaum noch konzentrieren und sich auf andere Dinge fokussieren. Wie siehst du das aus deiner Praxis heraus?
Ja, erlebe ich auch auf jeden Fall so. Also ich hatte mehrere Patienten schon oder ich glaube, wenn ich mit allen darüber sprechen würde, wäre es wahrscheinlich bei den meisten wirklich so, dass die sagen, ich kann kein Buch mehr lesen, weil ich kann mich nicht mehr lange genug konzentrieren. Entweder bimmelt spätestens nach einer halben Seite das Handy und ich muss gucken, wer mir geschrieben hat. Oder auch meine Freunde sehen ja auf der SnapMap zum Beispiel oder auf sonstigen Apps, dass ich zu Hause bin. Und wenn ich dann nicht direkt antworte, dann machen die sich Sorgen um mich. Warum bin ich zu Hause und bin nicht am Handy und antworte denen nicht? Das heißt, die kommen gar nicht mehr einerseits in diese Welt rein, was ja irgendwie das Lesen ausmacht. Und andererseits sagen die auch, es ist schon auch langweilig, wenn da einfach nur eine weiße Seite mit schwarzen Buchstaben ist. Es verändert sich nichts, es blinkt mich nichts an, nichts explodiert. Und es sind nicht immer wieder neue Reize. Und das geht so weit, dass man jetzt noch sagen könnte, naja, dann hat sich halt die Zeit geändert, dann lesen die Kinder halt keine Bücher mehr. Die können aber auch keine 90 Minuten Spielfilme mehr gucken, weil auch die sind zu langweilig. Und die meisten meiner Patienten berichten auch, nicht mal 20 Minuten YouTube-Dokumentation geht, weil auch da immer nur es um ein Thema geht und nicht schnell genug neue Reize kommen, nicht schnell genug nochmal etwas noch Spannenderes eingeblendet wird, sodass die, wenn sie denn eine Dokumentation beispielsweise gucken oder einen Film, auch parallel immer noch bei TikTok, bei Instagram oder Ähnlichem sind und dass man sich dann nicht mehr auf Schulstoff konzentrieren kann, wo nichts blinkt und nicht keine Reize kommen, das ist irgendwie auch logisch, das war im letzten Podcast ja auch, dass das Gehirn sich an diese Schnelligkeit, mit der neue Reize dargeboten würden, gewöhnt und alles, was in der Natur natürlicherweise vorkommt, einfach völlig langweilig wird irgendwann.
Ja, das fand ich auch so krass. Der letzte Podcast war ja mit Dr. Maria Brasser, Gehirnforscherin, und sie sagte genau das, was du gerade gesagt hast, dass eben die Kinder es langweilig finden, in der Natur draußen zu spielen oder Natur zu erleben, weil das Gehirn nicht drauf getrimmt ist, sondern das Gehirn braucht viel schnellere Reize, braucht mehr Entertainment und Ähnliches. Und ich finde das ganz schlimm. Also muss ich echt sagen, also das ist ganz schlimm, wenn sozusagen die wichtigen Sachen, die auch zur Entwicklung des Gehirns und des Verhaltens dazu beitragen, also auch mit anderen Kindern zu spielen, Sport zu treiben, Musik zu machen und Ähnliches, wenn das hinten runterfällt, weil die Kinder gar nicht mehr in der Lage sind, da richtig mit umzugehen. Wahnsinn. Warum reagieren Kinder, also gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf die entwicklungspsychologische Einordnung ein, weil wir auch Kinder und Jugendliche unterschiedlich erleben. Warum reagieren Kinder je nach Alter so unterschiedlich auf Medien? Und warum sind gerade Jugendliche besonders anfällig?
Also das hat ja auch die Maria Brasser letztes Mal in dem Podcast schon so ein bisschen erklärt, aber ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, dass ja in der Entwicklung vom Gehirn im Jugendalter, das Gehirn entwickelt sich quasi so ein bisschen grob gesagt von hinten nach vorne weiter und im Jugendalter ist das limbische System, was für die Emotionen zuständig ist, schon sehr gut ausgeprägt und hochaktiv. Ne? Wir erinnern uns alle, dass ein Streit in der Pubertät einfach immer dramatisch war und immer hoch emotional war. Und aber der Frontalkortex, der sich eher vorne im Gehirn befindet, da noch hinterher hinkt. Und wir deshalb diese Kontrolle, dieses, okay, jetzt regen wir uns mal nicht auf, jetzt schreiben wir nicht sofort zurück, jetzt schicken wir nicht sofort ein gemeines Video zurück oder so, dass im Jugendalter schwer ist, nicht sofort impulsiv zu reagieren. Und dazu kommt, dass bei den Entwicklungsaufgaben im Jugendalter einfach an oberster Stelle steht, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, da eine Peergroup zu finden, eine Identität zu finden, die auch mit anderen Gleichaltrigen abzugleichen. Und deshalb ist das auch die Hauptzeit für soziale Vergleiche. Es ist einfach wirklich entwicklungspsychologisch wichtig für uns, sich da so einzuordnen, wer bin ich eigentlich im Vergleich zu anderen, was ist mir wichtig, was ist anderen wichtig. Und deshalb sind gerade so soziale Vergleiche, die von irgendwie Instagram befeuert werden, wenn es jetzt um Körperbild geht oder um bei den Jungs eher so um Muskelaufbau und wie sportlich bin ich und solche Dinge, noch viel, die sind viel vulnerabler dafür, als jetzt ein ausgewachsener Mensch mit einem ausgewachsenen Gehirn und der schon seine Identität ohne Medien vorher bilden konnte.
Da stellt sich mir eher die Frage, woran fehlt es denn oder was ist denn zu viel? Ne? Also die Studie sagt ja auch, ich zitiere es nochmal, dass eben auch das medienschutzbezogene Handeln der Eltern fehlt an vielen Stellen. Ist es das? Ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Viele Eltern versuchen ja trotzdem über Regeln und Kontrolle gegenzusteuern. Wie erlebst du das? Funktioniert das? Oder welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Eltern und Kind im Umgang mit Medien? Ich selbst bekomme ja auch häufig schon Fragen gestellt von Eltern, die ihre Kinder gar nicht mehr erreichen, was sie tun sollen. Wo ich immer denke, aber ihr Kind ist doch erst in der dritten Klasse. Und wo ich mir denke, ja, aber es möchte lieber YouTube Shorts schauen. Und dann verstehe ich nur sehr schwer, warum das Kind das einmal schon mal darf und warum die Eltern es nicht schaffen, dagegen zu steuern. Wie erlebst du die Sache?
Also ich glaube, als Hauptproblem, und deshalb finde ich euren Podcast hier so toll und ja, bin auch froh, dass ich davon ein Teil sein darf, ist, dass Eltern einfach viel zu wenig wissen über das Thema. Die meisten Eltern, wenn man jetzt nicht schon sehr junge Kinder bekommen hat, sind nicht Digital Natives, sind nicht damit aufgewachsen, sondern haben erst vielleicht im späten Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter selber ein Handy, ein Smartphone gehabt und da gab es einfach auch noch nicht diese Flut. Man ist quasi mit dem Handy gemeinsam aufgewachsen und jedes Jahr meinetwegen kam eine neue App dazu. Man konnte sich da langsam dran gewöhnen und irgendwann war das für uns einfach auch nicht mehr relevant und wir haben aufgehört, uns mit den neuen Apps zu beschäftigen. Und unsere Kinder oder die Kinder, die jetzt klein oder jugendlich sind, die kriegen dann das Handy und da sind aber schon alle Apps verfügbar und die Eltern haben überhaupt gar keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Also das war auch so der Grund, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, dass ich von Patienten immer wieder schwierige Geschichten gehört habe, was die eigentlich da so erleben den ganzen Tag und mir mal versucht habe, darüber so einen Überblick zu machen. Und als ich diesen Überblick erstellt hatte, war ich total schockiert. Ich habe ja gesagt, ich bin auch Mutter von zwei Kindern und habe dann einen Patienten, der schon am Ende der Therapie war, mit dem ich eine ganz gute Beziehung hatte, auch mal gefragt, ob ich ihn so persönlich was fragen darf, was er denn glaubt, wie ich meine Kinder davor schützen könnte, was man da jetzt so alles Schlimmes erlebt. Und er sagte, ich glaube gar nicht, aber immerhin wissen Sie jetzt mal, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen und was uns den ganzen Tag so begegnet. Und ich glaube, Sie sind der am bestinformierteste erwachsene Mensch, den ich kenne. Und das hat mich total schockiert, weil ich habe mich überhaupt nicht informiert gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung von irgendetwas. Und der sagte auch, niemand sonst spricht uns darauf an. Weder meine Eltern haben mich jemals wirklich inhaltlich zu den Dingen befragt, noch meine Lehrer. Es gibt keine Medienbildungsstunde in der Schule oder so. Und da habe ich gedacht, das darf nicht sein, dass die Kinder in einer kompletten Parallelwelt leben, von denen wir als Erwachsene, als Eltern, als diejenigen, die eigentlich auf diese Kinder aufpassen sollen, als die, die denen Leitlinien an die Hand geben sollen, wie man sich im Leben ganz gesund irgendwie entwickeln kann, überhaupt nicht wissen, was sehen die eigentlich den ganzen Tag.
Ja, boah, Wahnsinn. Also ich glaube auch, dass wir Eltern mit ganz vielen Regeln und Vereinbarungen starten müssen, wenn unser Kind irgendwann in dieses digitale Zeitalter einbricht. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja schon sozusagen meine Haltung dazu, je später, desto besser. Also je später die Kinder und die Jugendlichen ein Smartphone bekommen, ist aus meiner Sicht besser für die gesamte Entwicklung, körperlich, motorisch, kognitiv. Und ähnliches. Und ich erlebe auch ganz viele Eltern, die einfach nichts wissen. Gar nicht wissen, was ihre Kinder spielen, die nicht wissen, wie TikTok funktioniert oder was der TikTok-Effekt ist und was das mit unserem Gehirn macht und wie schnell eine Abhängigkeit dazu entstehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, gerade in diesem Bezug, wir Eltern, wie die ganzen Mechanismen funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir uns alle Apps anschauen müssen, sondern einfach nur verstehen müssen, sozusagen, was sind die größten Risiken und Gefahren dabei. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn Eltern in einem, an einem Vortragsabend da sitzen. Herr Lenz, schön, dass Sie da sind. Wir haben keine Ahnung, aber meine Kinder sind schon fleißig unterwegs. Und deswegen ist so mein Appell oder mein Wunsch auch einfach, dass wir da viel mehr hinterher sind und versuchen sollten zu verstehen, was die Mechanismen sind. Du hast es jetzt eben so schön beschrieben. Es sind ja nicht nur die Suchtgefahren, sondern eben auch noch die soziale Kontrolle. Wenn bei Snapchat plötzlich gesehen werden kann von meinen Freundinnen und Freunden, dass ich zu Hause bin und dadurch der Druck steigt, dass ich auf WhatsApp-Nachrichten oder auf Snaps oder ähnliches schneller reagieren soll. Und ich finde, diese Abhängigkeiten müssen wir so ein bisschen verstehen, was eben faszinierend ist für die Kinder. Und dieses Faszinierende kann eben auch sehr gefährlich sein. Und was würdest du Eltern sagen, die das Gefühl haben, die Kontrolle komplett zu verlieren?
Genau, also ich sehe das ganz genauso wie du erstmal, wollte ich noch drauf eingehen, mit je später, desto besser. Erschreckenderweise ist ja aber die Realität, dass auch Kinder in der ersten Klasse, teilweise schon auch am Ende des Kindergartens selber ein Smartphone haben. Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung, da wurde gesagt, dass in Studien sich gezeigt hat, dass zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr schon teilweise bis zu 10% der Kinder ein eigenes Endgerät besitzen, meistens dann noch ein Tablet, um eben Filme zu schauen, manchmal aber auch ein Smartphone. Und das, finde ich, darf einfach nicht sein. Und versuche das den Eltern immer so ein bisschen zu verdeutlichen mit Gefahren aus der realen Welt, sage ich jetzt mal, aus der Offline-Welt. Also wir würden ja auch nicht einem Kind ein Fahrrad hinstellen mit 3 und sagen so, und jetzt fahr mal los. Also da erklären wir ja auch die Verkehrsregeln und wir wiederholen uns auch 100-mal, wenn wir sagen, du musst an der roten Ampel stehen bleiben, sonst stirbst du, du wirst überfahren. Und bei Medien passiert das irgendwie nicht. Also da sagt man ja, gib den fremden Leuten nicht deine Adresse vielleicht. Das ist so, was uns noch selber beigebracht wurde. Aber damit hört es manchmal auch schon auf. Und wenn man nur über Verbote agiert, verstehen die Kinder nicht, warum. Also ich finde es wichtig, dass man den Kindern erklärt, warum ist mir das wichtig, dass wir diese Regeln haben? Warum ist es so wichtig, dass du die einhältst? Und zwar, weil es um deine Gesundheit geht. Und auch Kinder wollen ja nicht freiwillig krank werden. Wenn die verstehen, dass alle Regeln und Eingrenzungen, die sie in Bezug auf Medien, ob es jetzt die Zeiten sind, ob es wie spät abends darf ich das Handy noch benutzen ist oder auch was darfst du da, welche Apps darfst du runterladen, wenn die verstehen, dass Eltern das nur machen, weil sie sich Sorgen um die Kinder machen und als Schutzfunktion, dann werden die Regeln viel mehr angenommen, als wenn man es als Verbot formuliert. Und ich habe häufiger, dass Eltern dann sagen, ja, aber jetzt hat es ja schon ein Smartphone, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht dem das wieder wegnehmen. Ja, wegnehmen ist wahrscheinlich schwierig, aber wenn man sich eingesteht und auch vor den Kindern das ausspricht, dass man sagt, du, ich habe da was falsch gemacht. Das war nicht richtig von mir, dass ich dir einfach in der 1., 2., 3., 4., 5. Klasse ein Handy gegeben habe, ohne dir beizubringen, was man damit überhaupt machen kann und sollte oder auch besser nicht. Und jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal von vorne anfangen. Zeig mir doch mal, was du schon machst und dann gucken wir uns zusammen an, ob das gesund ist und was daran nicht gesund ist und warum. Das würde ich allen Eltern so mitgeben, sich zu trauen, einzugestehen, okay, bisher haben wir es falsch gemacht, jeder darf Fehler machen, ist kein Problem, aber jetzt geht es darum, wer übernimmt die Verantwortung, dass es nicht noch schlimmer wird und einfach so weitergeht.
Das finde ich super. Das ist nochmal ein weiterer Aspekt, dass wir auch ruhig eingestehen dürfen, die Lage falsch eingeschätzt zu haben, denn ich finde es wichtig auch zu erkennen, dass die Risikolage für unsere Kinder sich ändert. Also es wird ja nicht besser, die Welt, sondern es verschlechtert sich ja viel. Das heißt also, die Risikolage steigt und um die Beziehung zu stärken zu dem Kind, finde ich es auch wichtig, dass wir immer erklären, warum wir etwas entscheiden oder warum wir etwas für gut oder für schlecht halten. Und auch, dass man eben Fehler eingesteht, zu sagen, okay, ich habe ja einen Fehler gemacht und eventuell müssten wir uns halt ein paar Sachen nochmal gemeinsam anschauen. Oder aber auch argumentiert, damit die Kinder es besser verstehen können, ich mache das zu deinem Schutz. Also ich lasse etwas Bestimmtes nicht zu, wie zum Beispiel TikTok mit 10 Jahren oder Ähnliches, weil ich nicht möchte, dass du in eine größere Abhängigkeit gerätst oder weil ich nicht möchte, dass du schlimme Bilder siehst, die noch nicht für deine Kinderaugen sind oder. Und wenn wir das so argumentieren und die Kinder erkennen, dass wir unsere Kinder ja beschützen wollen, glaube ich, steigert das auch eben das Vertrauen zueinander und dadurch eben auch die Beziehung zueinander.
Und führt dann auch dazu, dass wenn die Kinder dann doch mal was gesehen haben und sei es nicht auf dem eigenen Gerät, weil wir dann mit ihnen gemeinsam entsprechende Schutzfunktionen eingerichtet haben oder es die App gar nicht nutzen darf. Es bringt sie ja trotzdem manchmal in die Situation, dass sie es dann auf den Geräten von Freunden gucken oder im Bus bei irgendjemandem oder so. Und wenn wir aber vorher ganz offen damit umgegangen sind und auch gesagt haben, ja, ich habe da auch schon mal Fehler gemacht, ich war auch schon mal zu lange bis nachts habe ich mich da irgendwie festgeguckt oder mit Freunden geschrieben oder was auch immer und hätte eigentlich schlafen sollen, dann sind die Kinder auch eher dazu geneigt, uns davon zu erzählen, wenn sie jetzt doch mal verbotenerweise mit einem Freund auf dessen Handy irgendwas geguckt haben. Während wenn wir nur über Verbote agieren, dann wird das eher nicht passieren, weil sie das Gefühl haben, dann werde ich noch mehr eingeschränkt.
Ja.
Also.
Das heißt also, Beziehungspflege steht vor klaren Regeln oder Einschränkungen. Aus deiner Sicht?
Ja, ich würde sagen beides und genau in der Reihenfolge, ne? Also die Beziehung würde ich als erstes setzen und finde ich auch ein bisschen zentraler, weil es einfach auch in allen Lebensbereichen die Gesundheit und das Miteinander der Kinder stärkt. Und dann aber auf diese gute Beziehung oder aus dieser guten Beziehung heraus klare Regeln formulieren. Und auch wenn man dafür einen großen Schritt zurückgehen muss und bisher keine Regeln hatte, ist es jetzt nicht zu spät. Man kann die auch jetzt noch einführen und immer mit der Beziehung argumentieren, zu sagen, ich habe dich so lieb, dass ich jetzt eingestehen muss, ich war bis jetzt nicht konsequent genug, das tut mir leid, jetzt möchte ich dich aber besser schützen.
Das finde ich super. Ja, ich glaube, das ist ein guter Weg. Ehrlichkeit, um auch die manchmal auch schwierig ist, ne, dass wir Eltern Fehler machen und das dann eben aussprechen müssen, finde ich, ist ein super Weg, damit das Kind auch einfach besser versteht, wie es uns gerade geht und dass wir eben auch Fehler machen dürfen. Und ja, und dass dadurch auch die Kinder Grenzen kennenlernen, auch dass sich auch Grenzen verändern können, zum Positiven, wie aber auch vielleicht dann aktuell dann zu einem negativen Aspekt. Genau. Danke. Jetzt wird es spannend. Ich habe noch ein paar Elternfragen. Und zwar, viele Eltern fragen sich, und das gebe ich jetzt mal an dich weiter, wie oft erlebst du, dass Medienkonsum mit psychischen Problemen verwechselt wird?
Ja, also es gibt schon viele, ich sag mal, psychische Erkrankungen, deren Symptome auch maskiert werden können oder quasi genauso sich darstellen bei einem übermäßigen Medienkonsum. Also zum Beispiel gibt es eine Erkrankung, die nennt sich generalisierte Angststörung. Das bedeutet, dass man sich häufig Sorgen macht über verschiedene Themen, dass man gar nicht mehr richtig abschalten kann, dass man immer irgendwie noch so ein bisschen mitdenkt, ja, aber was ist dann, wenn doch was passiert und wenn jetzt doch meine Eltern verunglücken oder es doch ein Krieg ausbricht oder es doch eine Überschwemmung gibt oder. Und das muss man ja sagen, passiert heute auch einfach real, dass Kinder und Jugendliche ständig von ihrem Handy zugespammt werden mit krisenhaften Push-Nachrichten. Also die allerwenigsten Jugendlichen, die ich kenne, haben in irgendeiner App die Push-Nachrichten abgestellt. Und egal in welchem Kontext die gerade sind, ob die jetzt gerade mit Freunden draußen sind, ob die gerade beim Hobby sind, ob die gerade in ihrem Zimmer sitzen und Hausaufgaben machen oder was auch immer. Und selbst wenn sie online zocken, wird trotzdem die Push-Nachricht angezeigt, da und da ist gerade Krieg ausgebrochen, das und das ist jetzt teurer geworden, das ist nicht mehr möglich, das ist eingeschränkt, der ist gestorben oder da gab es ein Schulmassaker oder was auch immer. Und das führt einfach dazu, dass die Kinder ständig das Gefühl haben, es ist eine reale Bedrohungslage, weil auch nicht mehr so richtig erlebt wird, okay, ich lebe jetzt in, was weiß ich, Köln, Hamburg, München, wo auch immer. Und das ist aber gerade auf einem ganz anderen Teil der Welt, sondern es ist ja auf meinem Handy gerade in meinem Schlafzimmer angekommen. Das heißt, es fühlt sich viel näher an, wenn diese Push-Nachricht auf meinem kleinen Handy, das ich sowieso immer dabei habe, direkt zu mir geschickt wird, als das bei uns klassischerweise früher noch der Fall war. Um 20 Uhr musste ich einmal den Fernseher anschalten und konnte dann für 15 Minuten einmal sehen, was Schlimmes in der Welt passiert ist. Und dann waren die Nachrichten auch zu Ende und dann war es fertig für den Tag und die werden ständig damit, ja, zugespammt quasi.
Genau, und du konntest den Fernseher ausschalten sozusagen, ne? Dass du dann halt nicht mehr weiter mit Nachrichten konfrontiert wirst.
Genau. Und ja, man hat sich auch mental darauf vorbereitet. Also man ist ja schon mit der Intention vor den Fernseher gegangen. Jetzt gucke ich mir die Nachrichten an. Das heißt, man wusste schon, das, was jetzt gezeigt wird, wird nicht schön und hat sich so ein bisschen innerlich dafür gewappnet. Während wenn du gerade völlig unbedarft auf dein Handy guckst und dann wird aber irgendwie gezeigt, Krieg im Iran ist jetzt ausgebrochen, da hast du dich ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das trifft dich völlig aus dem Nix. Und dann ist auch viel schwieriger, psychisch damit umzugehen, als wenn man ein bisschen das Gefühl hat, ich kontrolliere, es geht ganz viel um Kontrolle bei psychischen Erkrankungen, ich kontrolliere, wann ich das gucke, ich kontrolliere, mit wem ich das gucke und ich kontrolliere auch, dass ich es nur 15 Minuten am Tag gucke. Und diese Kontrolle fehlt, wenn dir das ständig und permanent unkontrolliert auf dein Handy geschickt wird.
Okay.
Genau. Das zweite ist, dass zum Beispiel Schlaf völlig unterschätzt wird. Also das war wahrscheinlich schon immer so, als ich Jugendliche war, war mir die Bedeutung von gutem Schlaf auch nicht bewusst. Jetzt ist das aber so, dass viele Patienten kommen und sagen, ich habe eine Schlafstörung, weil die bis 4 Uhr nachts zocken. Und dann aber auch sagen, wegen der Depression, die ich habe, komme ich morgens nicht aus dem Bett und schaffe es nicht, um 6 Uhr aufzustehen und zur Schule zu gehen. Und dann musste ich ja schlafen bis 14 Uhr, weil ich bin so traurig oder so motivationslos, dass ich nicht aufstehen kann. Und was soll ich denn sonst machen? Und wenn man dann fragt, naja, aber was wäre denn, wenn du um 23 Uhr das Gerät ausgemacht hättest, dann gucken die einen mit großen Augen an, weil das überhaupt nicht im Möglichkeitenkatalog aufgezeigt wurde bisher. Also da sind die noch nie auf die Idee gekommen, dass eine schlechte Stimmung vielleicht dadurch entsteht, dass man nur von 4 bis 6 Uhr schläft oder den Schlafrhythmus komplett verschiebt und da fehlt ganz viel Gesundheitskompetenz. Oder wenn man sich das Krankheitsbild von einer Depression anschaut, sind unter anderem Symptome davon, dass man keine Tagesstruktur hat, dass man weniger aktiv ist, dass man auch Schlafstörungen hat, dass man fehlenden Antrieb hat, auch zu sozialen Aktivitäten, dass man die Freude daran verliert, an Dingen, die man früher als freudvoll erlebt hat, dass man sich sozial zurückzieht, dass man dauermüde ist, dass man ein gesteigertes Stresserleben hat, fehlende Schulmotivation. Und das alles gehört zu einer Depression dazu. Das alles kann aber auch erklärbar sein durch eine viel zu hohe Medienzeit, weil auch dann habe ich keine Tagesstruktur mehr, weil wenn ich 10 Stunden am Handy bin, kriege ich einfach die anderen Sachen, die ein normaler Alltag von mir verlangt, nicht mehr geregelt. Und wenn mein Spiel so spannend ist, dass ich das lieber weiterspiele, als mich mit Freunden zu treffen, dann sieht das aus wie ein sozialer Rückzug, ist aber eigentlich durch den Medienkonsum erklärt. Und das ist ganz häufig vermischt.
Und es ist ja auch so, dass auch schon belegt, dass eine zu hohe Nutzung sozialer Medien ja gar nicht so sozial ist, sondern eher zur Einsamkeit führt. Und woran können denn Eltern erkennen, dass da jetzt mehr hintersteckt? Also ich denke immer so, wir müssen auf viel mehr Warnzeichen achten, als wir es vielleicht aktuell tun. Und wie können wir erkennen, dass sich mein Kind verändert und ab wann sollten wir Eltern wirklich aufmerksam werden?
Ja, ich wollte noch mal einmal gerade auf was eingehen, was du angesprochen hast, dass ja trotz aller sozialen Kontakte, die Kinder über Social Media eben haben, sie sich einsam fühlen. Viele Eltern sagen auch, ja, aber die erleben ja da auch viele tolle Dinge online. Ja, das kann sein, aber ich erlebe eigentlich nie, dass die Kinder und Jugendlichen das lieber online erleben. Also ja, es gibt auch schöne Dinge online, aber im Offline wären diese Dinge auch noch schöner und noch lohnenswerter. Also auch wenn man Online-Freunde hat, sind reale Freunde im Offline doch noch belohnender. Also nicht nur für das Gefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern auch wirklich so aus physiologischer Sicht, was das was das im Gehirn und in unserem Körper auslässt. Anerkennung ist auch schön, wenn ich die von einem anonymen Menschen auf Reddit oder auf wo auch immer bekomme. Aber noch schöner ist es, wenn mein Kumpel in der Klasse neben mir sagt, hey, boah, das hast du ja mega gemacht. Und auch kann man online Spaß haben, aber wenn man den zusammen in einer Gruppe mit Freunden im Offline-Leben hat, dann ist das fürs Belohnungssystem noch zufriedenstellender langfristig gesehen. Und dann aber eben ohne die ganzen Gefahren, die da noch mit dabei sind, mit Suchtgefahren und etlichem anderen.
Kommen wir nochmal zurück auf die Warnzeichen. Woran können Eltern erkennen, dass das Kind sich verändert, dass geringe Veränderungen auch schon vielleicht durch eine zu hohe Nutzung von Online-Games oder Social Media entstehen kann? Und was sind klare Warnzeichen, bei denen man handeln sollte?
Also kann man wahrscheinlich auch nicht jetzt für jedes Kind so pauschal sagen. Wichtig wäre, auf die Veränderung zu gucken. Also ne, es gibt nicht so, wenn das Kind dies und jenes tut, weil alle Kinder anders sind. Aber wenn man den Vorherzustand, also den Zustand ohne digitales Endgerät nimmt und dann guckt, wie hat es sich jetzt verändert? Also wenn das Kind sonst immer total lebhaft war und total oft mit Freunden draußen war und ein Hobby hatte und so und das jetzt aufgegeben hat zum Beispiel, sich so sozial zurückzieht, keine Freude mehr am Fußballspielen, am Volleyball, am Musik, was auch immer hat, wenn es sich einfach untypisch verhält, wenn es sich isoliert. Oft ist auch so, dass das für Eltern zwar erstmal ganz, ich sag mal, angenehm ist auf den ersten Moment, wenn Kinder sich in dieser Online-Welt verlieren, dann sind die sehr ruhig, dann sind die sehr angepasst, dann sind die, stören die nicht unten im Wohnzimmer, machen kein Chaos, sondern sitzen irgendwie oben und beschäftigen sich damit sich selber und sind auch erstmal, solange man ihnen die Medien nicht wegnimmt, ja, angepasster, weniger Kampflust. Und da müsste man aber vorsichtig sein, wenn man das Gefühl hat, solange man denen die Medien lässt, ist alles andere egal. Das ist grundsätzlich nicht so gut, dass man ab und zu auch mal guckt, challenge der eigentlich noch so meine Regeln? Hat er noch so dieses normale, jugendtypische Verhalten? Was du sagst, ist nicht in Ordnung und ich will länger draußen bleiben und ich will irgendwie mehr unterwegs sein und so. Wenn er das verliert oder er oder sie, dann sollte man hellhörig werden.
Jetzt siehst du ja ganz viele reale Fälle in deiner Praxisarbeit, jetzt ohne Details preiszugeben. Was sind so typische Situationen, die dir begegnen?
Also, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ist da grundsätzlich bei fast allen Patienten dieser erhöhte Stress und diese Dauerbelastung fürs Gehirn und dieser Zeitklau durch die Medien zu nennen. Also die sind permanent gestresst und auch das gehört so ein bisschen zu dieser Parallelwelt, die wir uns als Erwachsene nicht vorstellen können. Wenn ich in meinen Vorträgen in der Kita Eltern davon erzähle, was Flammen sammeln ist oder was die SnapMap ist, dann gucken die mich immer mit großen Augen an und wissen erstmal gar nicht, was das ist. Ne? Also hier vielleicht nochmal ganz kurz, wenn man mit jemandem auf Snapchat hin und her schreibt und immer wenn es in 24 Stunden eine Antwort von dem anderen gab, dann hat man eine Flamme gesammelt. Wenn man das jetzt mal 30 Tage am Stück so gemacht hat, hat man eben 30 Flammen. Wenn man das mal einen Tag nicht macht, dann sind alle Flammen weg. Und das ist für uns Erwachsene so, dass man denkt, ja gut, da sammelt man halt morgen neue. Das ist aber für Kinder und Jugendliche nicht so, sondern ich erlebe wirklich in meiner Praxis, dass da ganze langjährige Freundschaften zumindest schwer belastet werden, manchmal auch daran kaputt gehen, dass der andere einem vorwirft, du hast dich nicht genug um unsere Freundschaft gekümmert, du hast unsere Flammen erlischen lassen, so ungefähr. Oder auch dieses aufgelesen gelassen, also in meinem Alltag ist es ganz normal, eine Freundin schreibt mir irgendwas oder schickt mir eine Sprachnachricht. Ich antworte 4, 5, 6, 7, manchmal 10 Tage später, weil ich einfach keine Zeit hatte dafür oder weil einfach gerade andere Sachen wichtiger waren. Das machen die allermeisten Kinder und Jugendlichen heute nicht mehr. Ganz oft erzählen die mir, wenn ich nicht innerhalb von 10 Minuten geantwortet habe, dann ist das eigentlich schon so unangenehm. Dann habe ich den ja jetzt schon 10, 20 Minuten auf gelesen gelassen, so dieser feststehende Ausdruck. Und das, ja, es geht eigentlich schon gar nicht und dann ist mir schon so unangenehm, dass ich nicht mehr antworte und dann ist natürlich, du hast mich ignoriert, du hast mich geghostet und auch darüber entstehen wieder Konflikte. Auch diese soziale Kontrolle wird oft berichtet, dass im Jugendalter, habe ich eben schon gesagt, ganz wichtig ist, dass man sich mit Peergroups zusammentut, auch so ein bisschen guckt, wer passt zu mir, wer ist meine In-Group, also mit wem tue ich mich jetzt eher zusammen. Das bedeutet auch, dass man sich halt eben manchmal von anderen abgrenzt. Ganz normal, haben wir früher analog offline auch gemacht. Heute kann aber dann Jugendliche A sehen, dass Jugendliche B und C zusammen in die Stadt gefahren sind, weil auf der SnapMap beide zusammen im gleichen Bus irgendwie unterwegs sind. Und das wäre früher nicht so gewesen, dass das den anderen Jugendlichen, die jetzt ausgegrenzt wurden, so könnte man es nennen, denen das immer so vor Augen geführt wird. Und das ist gerade in dieser konflikthaften Zeit mit Gleichaltrigen ein Riesenthema, das wir Erwachsene überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also habe ich noch keinen Erwachsenen erlebt, der wirklich ernst nimmt, wie schwierig soziale Kontakte mit diesem Einbezug von Medien sind und wie sehr einen das unter Stress stellt, wenn man erstmal nach der Schule, die ja sowieso bis 16 Uhr geht, 180 Kontakten einen Snap schicken muss, damit die Flamme nicht weg ist. Und alle Erwachsenen, die ich erlebe, schütteln den Kopf und sagen, warum machen die das? Geht ja gar nicht. Ja, aber weil es eben alle anderen auch machen und dieser soziale Druck so riesig ist. Genau, und das ist jetzt das, was so in meiner Praxis grundsätzlich immer darunter liegt. Natürlich gibt es dann auch Fälle von Cybermobbing, von Cybergrooming, wo die Kinder inadäquate Inhalte gesehen haben. Zum Beispiel, wenn ich frage immer vor meinen Vorträgen, frage ich so ein paar Patienten, wo ich weiß, die finden das auch ganz, ganz cool, da so ein bisschen die Expertenrolle einzunehmen. Was soll ich den Eltern noch erzählen? Dann erzählen die durch die Bank weg. Naja, also man sollte schon mal erwähnen, dass man irgendwie auf Snapchat ständig Dickpics kriegt. Und das erzählen die mit so einer ganz, ja, mit so einer Leichtigkeit. Naja, das ist eben so. Ja, so mit 15, 16 hat man ja schon so relativ 20 bis 30 gesehen, als ob das das Normalste der Welt ist. Wenn ich das dann in meinen Elternkursen erzähle, die können das alle nicht fassen, weil von uns hat normalerweise im besten Falle noch keiner jemals eins gesehen. Und für uns ist das so ein krasser Eingriff in unsere Privatsphäre, sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Und für die Jugendlichen, das passiert so häufig, dass es für die fast schon normal ist. Und das müssen wir uns irgendwie klar machen. Das würden wir im realen Leben ja auch nicht zulassen, dass es normal ist, dass jemand unser Kind irgendwie anfasst, sich nackt in der Schule zeigt und sich auch nackt auf den Schulflur stellt. Da würden alle irgendwie aufschreien und bei den Medien tolerieren wir es irgendwie mehr oder weniger stillschweigend.
Ja, und das finde ich Wahnsinn. Das erlebe ich auch, dass Jugendliche uns halt einfach sagen, das ist für uns jetzt normal geworden, dass da eben nackte Geschlechtsteile von älteren Männern per WhatsApp einfach verschickt werden. Und das ist dann für die normale Welt. Und das finde ich halt so schlimm. Und wenn ich dann das auch den Eltern dann irgendwie vielleicht mal natürlich anonym erzähle, was wir so erleben in den Klassen ihrer Kinder, wo dann die Eltern manchmal auch sagen, nee, das glaube ich nicht. Also mir wird bei Instagram, wird mir Werkzeug und Tennisschläger angezeigt und ich bekomme nie so ein Bild zu Gesicht, wo ich mir denke, ja, falsche Zielgruppe, ne? Oder falscher Algorithmus oder. Und deswegen, die Kinder sind anders gefährdet als wir und es sind so viele Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Ne? Wir haben jetzt eben ja schon sehr ausführlich über Sucht gesprochen. Das ist eine Gefährdung. Die nächste Gefährdung ist einfach, mit wem bin ich dort in Social Media zusammen? Mit wem spiele ich online da zusammen, den ich vielleicht gar nicht so genau kenne? Welche Inhalte werden mir angezeigt? Du hast es schon angesprochen, dass eben viele Stimminhalte permanent rund um die Uhr mein Kind erreichen können. Und das müssen wir einfach wissen, dass die Kinder ganz, ganz anders unterwegs sind als wir.
Ich empfehle dann auch immer, wenn man sich mal anmeldet, also grundsätzlich schon so meine Empfehlung auch in die Richtung, war ja hier in dem Podcast auch schon oft, beschäftigt euch erstmal mit den Apps, was für Funktionen gibt es da überhaupt, was erleben die Kinder da, bevor ihr den Kindern erlaubt, diese Apps zu benutzen. Da wäre dann eben auch wichtig, dass man sich nicht als Anna 89 anmeldet, sondern als, weiß nicht, Sternchen 2017, weil Sternchen 2017 wird andere Erfahrungen machen, als wenn der Username schon verrät, ich bin irgendwie über 30 und da ist jetzt mit Cybergrooming nichts mehr zu holen. Das wäre schon auch wichtig, dass Eltern dafür ein Gespür bekommen, was sehen die da? Diese typische, was du gerade gesagt hast, bei Instagram werden mir aber nur Werkzeuge und wie kann ich jetzt mein Dach am besten dämmen angezeigt. Das ist ganz häufig dann das Problem von: Ich nutze das ja auch, deshalb kann mein Kind das auch ungesehen nutzen. Also bei WhatsApp zum Beispiel werden die meisten von uns hoffentlich auch nicht ständig in irgendeinem Klassenchat gemobbt oder kriegen pro Nacht 4000 Nachrichten, weil Erwachsene das einfach anders nutzen. Und da müssen wir hingucken, wie nutzen Kinder das und uns darauf einstellen und darauf die Regeln anpassen und nicht von uns auf die Kinder schließen.
Das finde ich ist mal ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade auch sagtest, dass wir erstmal schauen sollten, was haben die Apps für eine Funktionsweise. Also bei Online-Spielen ist es klar, wenn meine Kinder online spielen dürfen, würde ich auch nur Spiele zulassen, die für das Alter geeignet sind, für das Alter meiner Kinder. Und ich würde mir die Spiele auch auf jeden Fall anschauen und selbst beurteilen, ob mein Kind das spielen darf oder nicht. Zusätzlich würde ich auch Mediennutzungszeiten und festlegen. Bei sozialen Medien würde ich mir auch jedes soziale Medium, so etwas wie TikTok oder Snapchat oder Insta oder YouTube oder was auch immer, anschauen und mir auch vorher noch auf geeigneten Seiten wie zum Beispiel schauhin.info oder clicksafe.de durchlesen, was die größten Risiken und Gefahren sind, bei der Nutzung dieser Apps. Und ich würde versuchen zu verstehen, wie die Mechanismen sind bei den Jugendlichen. Wie wirken sie auf die Jugendlichen? Bei Snapchat, du hast es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, auch hier mit der SnapMap und der Ortungsfunktion und den Flammensammeln. Es gibt bei Snapchat noch MyAI als künstliche Intelligenz, wo die Kinder mit MyAI chatten können. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil diese künstliche Intelligenz eben auch Hinweise gibt zu bestimmten Taten oder Motivationen, die halt total gefährlich sind. Und wenn ich selbst als Papa oder Mama nicht verstehe, was dahinter steckt und ich meinem Kind aber dieser Gefährdung aussetze, vernachlässige ich mein Kind. Ich würde knallhart regeln.
Und das würden wir ja auch im realen Leben nicht tun, ne? Also ich habe häufig den Fall, dass dann Kinder, dass dann Eltern, meinetwegen auch schon vor der Beratung oder dann eben, wenn wir drüber gesprochen haben, versuchen, Regeln einzuführen, Medienzeiten einzuschränken, zu begrenzen und dann aber total resigniert in der nächsten Stunde wiederkommen und sagen, die ist total ausgerastet. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich stelle dann immer die Frage, warum rastet es so dermaßen aus? Ist da schon eine Sucht beispielsweise eingetreten, die man vorher vielleicht nicht so als solche erkannt hat? Und wenn das schon zu so einem Ausraster führt, das zeigt ja nur, wie wichtig, wie ein zentraler Lebenspunkt dieses Medium schon geworden ist, umso wichtiger, dass man dann Einschränkungen findet. Und manchmal sage ich dann auch so plakativ, wenn das jetzt Heroin wäre, dann würden wir auch nicht sagen, oh, der ist jetzt ausgerastet, weil wir es dem weggenommen haben, da gebe ich es dem mal lieber wieder, sondern da würde man sagen, okay, dann musst du einen Entzug machen, das ist sau ungesund, so geht es nicht weiter. Und das wird aber dann bei den Medien oft so, naja, jeder macht es ja und dann wird es halt nicht so schlimm sein und ich kann mich jetzt auch nicht darüber streiten. Doch leider gehört das dazu, es ist anstrengend, das weiß ich selber. Aber man muss sich streiten mit den Kindern, sonst wird es einfach immer ungesünder werden. Und dann muss man sich auch leider selber dann anrechnen lassen, um diesen Streit zu umgehen, habe ich die Gesundheit meines Kindes aufs Spiel gesetzt.
Ja, diese Aggressivität, die dann von Kindern ausgeht, wenn zum Beispiel die Bildschirmzeit ausläuft, ist schon ein Zeichen für eine Suchtgefahr. Und da müssen wir schon handeln. Und das wäre für mich zum Beispiel ein großer Marker schon an der Stelle, dass ich hellhörig werden muss und handeln muss, damit mein Kind geschützt werden kann. Und gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Richtung Empfehlung für uns Eltern. Was sind deine drei wichtigsten Dinge, die Eltern sofort verändern könnten? Vielleicht noch fünf oder zehn.
Ich wollte gerade sagen, schwierig, sich da zu begrenzen.
Ja.
Also ich habe alles an anderen Stellen schon so ein bisschen angesprochen, aber ich versuche es nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also vielleicht erstmal, um den Einstieg überhaupt jetzt in das Thema zu bekommen, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt habe ich heute diesen Podcast gehört, was mache ich da morgen früh mit? Und jetzt sind die Kinder ja vielleicht schon mittendrin in der Mediennutzung. Erstmal nochmal dieses eigene Fehler eingestehen, das Gespräch zu beginnen mit, ich habe was falsch gemacht und ich mache mir Sorgen um dich und ich möchte, dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie es dir besser gehen kann. Und ich arbeite an mir und ich möchte, dass wir das zusammen verbessern. Also so auch auf Augenhöhe und ganz viel Aufklärung der Kinder. Ganz viel, warum mache ich mir Sorgen? Was habe ich gehört? Was ist schädlich? Was kann das für Auswirkungen für dich haben und was wünsche ich mir eigentlich für dich? Also diese Beziehungsebene auch so zu stärken und dann vielleicht so als Leitbild oder Leitsatz, den man so selber als Eltern im Kopf haben kann, dass ich nenne es jetzt mal reale Leben. Ich weiß, dass auch die Online-Lebensrealität für die Kinder sehr real ist, aber so das Offline-Leben, nenne ich es jetzt mal, das geht vor. Also wenn alle anderen Dinge einigermaßen im Gleichgewicht erfüllt werden. Das Kind geht zur Schule, das Kind kommt da auch einigermaßen mit, das Kind lernt auch, wenn es irgendwie unbedingt sein muss, das Kind trifft Freunde, ist auch mal draußen unterwegs, macht irgendeine Art von körperlicher Betätigung und so weiter, dann kann es auch an Medien sein und dann aber auch nur im schützenden Rahmen. Also wenn man dann nur 2 Stunden schläft, dann ist das auch wieder nicht gut, auch wenn es noch Fußball spielt, sondern dass auch diese Gesundheitsaspekte einfach mit berücksichtigt werden müssen. Und was ich für eine gute Möglichkeit halte, ist, die Jugendlichen auch selber Verantwortung mittragen zu lassen. Also selber zu sagen, okay, wenn du jetzt der Vater oder die Mutter wärst und dein Kind kommt jetzt zu dir und sagt, es möchte Snapchat haben, was würdest du denn sagen? Ich erlebe, dass meine Patienten ganz oft sagen, würde ich sofort verbieten. Würde ich sagen, nee, geht gar nicht, weil sie wissen ja gar nicht, was man da für schreckliche Sachen sieht. Und dann zu überlegen, okay, und wie können wir denn machen, ich nehme jetzt nicht an, dass du möchtest, dass ich dir Snapchat direkt von deinem Handy lösche, also wie können wir machen, dass das vielleicht jetzt nicht mehr passiert? Was würdest du als Vater oder Mutter einstellen, damit die Gefahren minimiert sind und die Kinder da so mit in die Verantwortung zu nehmen? Fühlt sich ganz anders an für die, als wenn von oben herab diktiert wird, ich mache das jetzt so und so hier an deinem Handy. Genau, und vielleicht so als letzten zusammenfassenden Punkt, was auch wir so als Gesellschaft irgendwie anders machen müssten, ist, glaube ich, kollektiv zuzugeben. Wir alle haben es zu lange vernachlässigt und nichts gemacht. Und jetzt wäre aber die Zeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Großartig. Also ich nehme da ganz viel mit. Ne? Du hast einmal sozusagen bei den ersten Aspekten, gehst du auf die Beziehung ein, auf Augenhöhe, Gemeinsamkeit, aufklärend, Bewusstsein schaffen. Und was ich sehr schön fand, ist auch die Erläuterung, du bist mir wichtig, also was solltest du machen, was nicht, und lass uns darüber reden, weil du mir wichtig bist, liebes Kind. Das Zweite sind natürlich dann die Entwicklungsthemen, dass dir auch wichtig ist als Mama in diesem Fall, dass das Kind eben auch sich gut und sicher entwickelt. In alle möglichen Richtungen haben wir schon drüber gesprochen. Was ich super finde, ist die Idee mit der Reflexion. Also was würdest du mir als Kind empfehlen, wie ich sozusagen Regeln entwickle? Das finde ich total cool. Und genau, dass wir als Gesellschaft eben auch mehr darauf achten, es gibt so ein paar Hilfsmittel, dass wir Eltern uns zusammentun, zum Beispiel, wenn die Kinder in die 5. Klasse kommen, dass wir uns zusammentun und besprechen, was lassen wir bei den Kindern zu und was nicht. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass wir sagen, okay, kein Handy bis zur 7. Klasse oder. Ne? Das ist ja eh unser Wunsch. Diese Welt haben wir noch nicht und vielleicht kann man aber das dann trotzdem unter den Eltern selbst regeln, dass man ein soziales Gefüge schafft, wo es klare Regeln gibt und wahrscheinlich viele Eltern mit aufspringen würden, damit sie auch einfach weniger Probleme haben. Weniger Diskussionen, weniger Ängste. Super, vielen, vielen Dank.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist, dass man ja so ein bisschen aufhört, also als Gesamtgesellschaft, aber jetzt auch grundsätzlich als Eltern, sich hinter so Begriffen zu verstecken wie, naja, Medienkompetenz ist ja heutzutage wichtig. Ja, das stimmt, aber bei TikTok endlos scrollen oder wischen oder Flammen sammeln sind keine Medienkompetenzen. Ich erlebe ganz oft in der Praxis, dass die Kinder 10 Stunden am Handy sind am Tag, aber kein Lebenslauf schreiben können, weil die können kein Word-Dokument formatieren zum Beispiel oder die können gar nicht richtig eine E-Mail schreiben mit Betreff und Anrede und Schlusssatz oder ja einfach so. Die nutzen die Medien nicht mehr als Werkzeug, sondern nur noch zum Selbstzweck. Und das ist nicht Medienkompetenz. Und darum geht es auch nicht, den Kindern das zu erlauben, sondern wenn die ein Handy haben müssen oder ein iPad, weil sie in der iPad-Klasse sind oder so, dann aber auch wirklich diese Werkzeugfunktion dieser Medien zu nutzen, dann sind Medien gut und hilfreich und das aber auch mit den Kindern so abzugrenzen und immer zu hinterfragen, brauchst du das iPad jetzt wirklich für die Schule oder ist es nicht doch eher, dass du dich jetzt da wieder drin verlierst und dann wieder auf diese Sorge einzugehen und das wünsche ich mir für dich nicht, weil eigentlich würdest du doch lieber gerne rausgehen und mit deinen Freunden irgendwie was machen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also wir sprechen ja hier von digitaler Souveränität für die Jugendlichen und genau das, was du ansprichst, ist da ganz relevant. Also Medienkompetenz umfasst ja so etwas wie Reflexionskompetenz auch im Internet oder das Wissen über die Sache selbst. Also wer kann mir erklären, wie das Internet funktioniert? Das können die wenigsten. Die können mir erklären, wie TikTok funktioniert, wenn sie gut sind, aber nicht, wie das Internet funktioniert. Dann geht es darum, wie kann ich Medien sinnvoll gestalten? Wie kann ich erkennen, was Fake News sind oder Ähnliches? Das sind Kompetenzfelder, die in den Bereich der Medienkompetenz fallen, zusätzlich zur digitalen Souveränität, wo ich eben mit genau den Dingen, wie zum Beispiel ein Word-Dokument schreiben oder Sachen erforschen oder recherchieren oder ähnliches, das zu lernen, das gehört dazu. Und das soll auch nicht unterbunden werden. Das soll gut begleitet werden, damit die Kinder dort digital souverän werden. Und das werden sie nicht, genau wie du es sagst, durch Doomscrolling, durch TikToken, durch Online-Zocken. Das ist keine digitale Souveränität. Und das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Anne, eine letzte Frage. Was ist dir besonders wichtig, dass Eltern aus dieser Folge mitnehmen? Und, also vielleicht eine zweite Frage, gibt es etwas, was wir aus deiner Sicht als Gesellschaft stärker auch in den Diskurs nehmen sollten?
Ja, also erstmal für die Eltern würde ich sagen, ist wichtig, dass wir einfach akzeptieren, dass das eigene Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Erfahrungen im medialen Bereich machen wird. Und dass wir aufhören mit so Ausreden, zum Beispiel irgendwie, meine Tochter ist da total vorsichtig oder ach Quatsch, das passiert doch jetzt noch nicht, sowas erleben die doch nicht als Kind schon, da haben die doch noch nur mit ihren Freunden im Klassenchat und so, sondern es ist eine reale Gefahr, die fast oder jeden treffen wird. Und daher muss sich auch jeder kümmern, auch wenn man wenig Zeit hat und überhaupt kein Interesse an Medien und so weiter. Das ist einfach eine elterliche Pflicht, Verantwortung, die man da übernehmen muss. Und dann aber als zweites vielleicht, dass man trotzdem nicht den Mut verliert, denn man hat zum Glück noch großen Einfluss darauf, wie Kinder das Erlebte verarbeiten, wie belastend sie das wirklich empfinden. Also etwas, das man vorher schon mal gehört hat, das einem vorher schon mal gesagt wird, das kann passieren, dass du so etwas da siehst, erlebt man anders, als wenn es einen trifft und man hat noch niemals davon gehört und fühlt sich schuldig, dass man jetzt der einzige Mensch auf der Welt ist, der jemals so einem schrecklichen Inhalt irgendwie begegnet ist. Und die Patienten oder Jugendlichen berichten dann eher, ich hatte so Schuldgefühle, weil ich ja gar nicht wusste, dass anderen das auch passiert ist. Ich dachte immer, ich habe was falsch gemacht. Und das kann man als Eltern super vorbeugen, indem man eben über die ganzen kritischen und möglichen Gefahren vorher aufklärt und die mit den Kindern bespricht. Also Cybergrooming und Mobbing und grausame Inhalte und die Suchtgefahr und das Körperbild und sexuelle Darstellung, Hardcore-Pornografie, die Gefahren für die Gesundheit, den Datenschutz, gebe ich meinen Standort frei, wer kann das alles sehen, auch wenn ich im Wald mit dem Hund spaziere und da vielleicht Mutterseelen alleine bin und so weiter. Und wenn man jetzt gedacht hat, bei einem dieser Punkte, nee, es ist jetzt wirklich irgendwie noch zu früh, mit meinem Kind über Hardcore-Pornografie oder über Folter-Videos zu sprechen, dann ist so mein Fazit, dann ist das Kind auch einfach noch zu jung, ein Smartphone zu haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es solche Dinge dort sieht. Es braucht nur einen Klassenkameraden, einen im Bus, der per Airdrop ein Video aufs Handy schickt und schon ist es passiert. Deshalb schon auch meine klare Empfehlung, die in die Richtung geht, wie ich sie von dir auch schon öfter in dem Podcast gehört habe, lieber warten. Im Zweifel lieber später erst ein Handy anfangen. Und dann vielleicht noch so als letzten Schritt oder vielleicht auch besser manchmal als ersten Schritt, die eigene Mediennutzung kritisch zu hinterfragen und sich anzuschauen, bin ich ein Vorbild für mein Kind, was die Mediennutzung angeht. Und nutze ich das Handy oder auch andere Endgeräte so, wie ich mir das so denke, also vielleicht auch eher als Werkzeug, dann sollte ich das dem Kind auch mitteilen. Ich überweise gerade diese oder jene Rechnung oder ich vereinbare gerade den Zahnarzttermin oder so, damit das Kind auch lernt, aha, für solche Dinge sind Medien gut und sinnvoll und erleichtern uns den Alltag. Und Mama spielt nicht da jetzt irgendwie 8 Stunden täglich am Handy. Und ansonsten das, was ich eben gesagt habe, auf Augenhöhe, lieber nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn das Kind schon ein Handy hat und nochmal völlig neu starten und so den Fokus auf die Beziehung legen. Ja, und dann zu deiner Frage mit der Gesellschaft. Ja, eben schon gesagt, auch da, dass wir kollektiv zugeben, wir haben jetzt zu lange nichts gemacht und jetzt müssen wir die Verantwortung übernehmen, bevor es noch mehr Kinder und Jugendliche trifft, die da so in dieser Grenzenlosigkeit davon irgendwie ja, negativ beeinflusst werden. Und aber ich finde auch mehr im Offline anbieten. Also Es kann irgendwie nicht sein, dass YouTube umsonst ist, aber wenn ich möchte, dass mein Kind schwimmen lernt, muss es entweder 4 Jahre auf einer Warteliste stehen oder 225 Euro für 10 Einheiten a 40 Minuten bezahlen. Das steht irgendwie nicht in einem guten Verhältnis und dann muss man sich als Gesellschaft nicht wundern, dass diese sehr günstigen, immer verfügbaren, sehr ja, leicht einzusteigenden Online-Angebote so viel mehr genutzt werden als Hobbys und Sport und so weiter.
Okay, vielen, vielen Dank, liebe Anne. Wir sind jetzt am Schluss unseres Podcasts angekommen und ich nehme heute vor allem mit, es geht nicht nur um Bildschirmzeit oder Apps, sondern um Beziehung, Orientierung, echtes Hinschauen, Gesellschaft, Verantwortung, Vorbild sein. Also ganz, ganz viele Aspekte, die eine große Rolle spielen in der Entwicklung unserer Kinder. Und das ist dann wahrscheinlich auch die größte Aufgabe für uns als Eltern, dass wir diese ganzen Aspekte und Dimensionen nicht aus dem Blick verlieren. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr mit dabei wart. Was uns wirklich freut, sind natürlich positive Bewertungen unserer Arbeit. Lasst uns gerne 5 Sterne da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ich fand ihn mega, liebe Anne. Ich fand das wirklich total super. Vielen, vielen Dank an dich, dass du uns Einblick in deinen Job gewährt hast und dass du uns so viele gute Hinweise und Tipps gegeben hast. Das ist einfach wunderbar und danke, dass du deine Arbeit machst, so wie du sie machst.
Sehr gern. Das hat mich auch sehr gefreut, dabei zu sein. Und ja, alles Gute für die Kinder und die Eltern und dranbleiben, auch wenn es anstrengend ist.
Ja, das stimmt. So, dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht es gut und bleibt gesund. Schreibt uns gerne Fragen, die ihr habt. Dann bereiten wir die auf und können die auch mal in einem Podcast diskutieren. Ich kann bestimmt auf dich an immer mal wieder zukommen, wenn es da spezielle Fragen gibt, die ich persönlich nicht beantworten kann. Das würde uns sehr, sehr freuen und habt den Mut und macht das gerne. Also bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Tschüss.